Vor nicht allzu langer Zeit hieß es noch, Europa und speziell Deutschland holen gegenüber Asien bei der Batteriezellproduktion auf. Allein 13 Gigafactories waren in Deutschland angekündigt. Die Batteriebranche war auch durch den Anschub der europäischen OEMs in einem richtigen Aufbruch. Nun die Ernüchterung. Bauvorhaben werden abgesagt, Großaufträge von Autobauern gecancelt. Ist das der Anfang vom Ende oder werden wir wirklich irgendwann europäische Batteriezellen sehen?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel.
Liebes Publikum, Sie suchen immer nach fachlichen Einschätzungen zu Batterieinnovation und zum Batteriemarkt? Dann sind Sie hier goldrichtig, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns natürlich auch über das Däumchen nach oben. Wir begrüßen heute hier im Podcast Dr. Christoph Neef. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Herr Neef, Sie sind Projektleiter am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung EASY in Karlsruhe.
Wir haben in den letzten Monaten sehr viele unterschiedliche Dinge erlebt in den Medien, in der Politik, die so ein bisschen zu Unsicherheiten in der Elektromobilität, was den E-Auto-Verkauf angeht, beigetragen haben. Was denken Sie denn, beeinflussen diese Unsicherheiten irgendwie die Pläne einer europäischen Batterieindustrie?
Tatsächlich haben wir dieses Jahr ein etwas schwächeres Jahr in der Elektromobilität im Vergleich zu den Vorjahren, die ja wirklich sehr, sehr dynamisch waren. Und natürlich wäre es jetzt falsch zu sagen, das beeinflusst die Pläne nicht. Es beeinflusst sie kurzfristig, definitiv. Das sehen wir auch in Ankündigungen oder in Verschiebungen von Kapazitäten von Europa in die USA oder nach Asien, also zwischen diesen drei Polen. Langfristig glauben wir aber jetzt aufgrund von unseren Forschungsergebnissen oder auch den Vorlaufmodellen, die wir eben betreiben, nicht, dass sich diese Delle, die wir jetzt 2024 sehen, wirklich so fortsetzen lässt und die Elektromobilität quasi schon abgeschrieben werden kann. Also das waren sehr lange dynamische Jahre. Jetzt ist es ein etwas gedämpfteres Jahr. Auch das passiert eben. So ist eben die Realität. Die verläuft nicht immer nur nach Kurve.
Der chinesische Batterieproduzent S-Volt wird sein geplantes Werk im brandenburgischen Lauchhammer nicht bauen, hat er angekündigt. Und er hat dazu eine ganz interessante Begründung geliefert. Und zwar, ich zitiere, die wieder aufflammenden Diskussionen über das Verbrenneraus in der EU seien einer der Hauptgründe. Ist das nur vorgeschoben aus Ihrer Sicht oder hat das wirklich Einfluss auf diese Entscheidungen der Hersteller?
Also natürlich 2035, also da redet man ja über das Verbrenneraus oder das nicht ganz Verbrenner aus, was da jetzt beschlossen wurde, ist natürlich eine Landmarke und würde natürlich Planungssicherheit geben für die OEM, aber auch für ihre Zulieferer, also auch an Unternehmen wie S-Volt. Allerdings muss man sagen, aus Perspektive des Industrieaufbaus liegt 2035 natürlich noch weit in der Zukunft. Also die Investitionsentscheidungen, die heute getroffen werden, orientieren sich noch nicht so stark an 2035, sondern eher an der prognostizierten Nachfolge für die nächsten Jahre. Und das muss man eben einsortieren. Also im Moment haben Elektrofahrzeuge in Deutschland eine Marktdurchdringung von so etwa 15% oder gut 15%. Bei einem Verbrenner aus würden wir dann also über, ich weiß es nicht, 80% oder 100% reden, je nachdem, wie viel Anteil zum Beispiel synthetische Kraftstoffe dann noch spielen werden. Also da liegt noch sehr viel zwischen diesen beiden Zahlen. Und wenn man heute eben Investitionsentscheidungen trifft, dann ist das orientiert an der Marktnachfrage der nächsten Jahre und mit dieser Durchdringung von 80% oder 100% zu rechnen, das tut, glaube ich, noch niemand heute. Also speziell bei so einem Unternehmen wie S-Volt kann man natürlich fragen, neben diesen großpolitischen Entscheidungen, was könnte dahinter stecken? Wie sehen denn zum Beispiel die Abnahmeverträge aus zwischen S-Volt und möglichen OEM in Europa? Und da sehen wir eben, dass es noch nicht viele gab. Also es werden zum Beispiel S-Volt-Batterien verbaut in einem Modell von Citroën. Aber es ist jetzt nicht eine Firma, die hier wirklich ganz tief verwurzelt ist in der Supplier-Industrie von der Automobilbranche. Also auch dort kann man jetzt natürlich fragen, lag das wirklich an der Politik? Es gab auf der anderen Seite sicherlich auch andere Einflussfaktoren. Und wenn, ich sag's mal, wie es ist, wenn niemand größere Kunden in Europa findet, wird dann natürlich auch kein Werk hier aufbauen, egal ob es ein Verbrennerverbot gibt oder nicht.
Jetzt war ich bis eben gerade noch ganz glücklich, dass Sie das Wort Verbrennerverbot gar nicht in den Mund genommen haben, sondern immer vom Verbrenner ausgesprochen haben. Hier müssen wir echt aufpassen in diesem Podcast. Einige Hörer haben uns darauf hingewiesen. Vielen Dank für diese E-Mails. Tatsächlich gibt es ja de facto kein Verbrennerverbot, sondern wir sprechen von einem Verbot von fossilen Kraftstoffen für Neuwagen, also Verbrennerneuwagen ab 2035. Gehen wir da nochmal in die Analyse, Herr Dr. Neef. Wenn man die letzten Monate mal so beäugt, also vom Wegfall der E-Auto-Prämie jetzt wieder zur Diskussion dieses Verbrenner aus, sprechen wir da eigentlich von so einer Kettenreaktion, die jetzt dazu geführt hat, dass die Batterieindustrie da eben Konsequenzen zieht? Oder wie ist das aus Ihrer Sicht? Also ist das, wann hat denn das angefangen eigentlich?
Im Grunde diese Entwicklung, die jetzt, ich sag mal, heute oder dieses Jahr so ein bisschen in der Realität angekommen ist, die hat natürlich vor einigen Jahren schon angefangen. Also wir tracken ja seit Jahren zum Beispiel, wie sich die gerade diese Investitionspläne eben für Gigafactories in Europa, aber auch weltweit entwickeln. Und ich glaube, man darf da zu Recht den Begriff Goldgräberstimmung auch verwenden. Also da wurde Ankündigung nach Ankündigung gemacht, da wurde bereits viel Geld investiert, es wurden auch Investitionszusagen eben gemacht, Verbrenner aus, nochmal hin oder her. Das deckte sich nicht immer mit der prognostizierten Nachfrage für Elektroautobatterien. Also diese Entwicklung, dass man eine eigentlich sehr hohe Markterwartung hatte, das hat sich über die letzten Jahre aufgebaut. Und jetzt, ich habe es am Eingang schon gesagt, jetzt haben wir einmal ein schwächeres Jahr in der E-Mobilität. Dann kam noch dieser unglückliche Umstand dazu, dass eben die Subventionierungen zumindest hier in Deutschland für Elektroautos weggefallen sind oder umverlagert werden mussten. Und da kam also viel zusammen. Aber aus einer, ich sag mal, langfristigeren Perspektive ist es ganz normal, dass sich so eine Industrie auch ab einem gewissen Punkt mal wieder konsolidiert. Also wie gesagt, sehr viele oder sehr lange dynamische Jahre mit hohem Wachstum, mit hohen Investitionen, aber eben auch mit Aufbauankündigungen oder Aufbauvorstellungen, die so ein bisschen selbst über die optimistischen Marktmodelle hinausgegangen sind. Und das muss sich jetzt eben auch nochmal konsolidieren. Aber ich wiederhole das nochmal, das ist vielleicht jetzt ein Dämpfer, den wir dieses Jahr sehen, eventuell auch noch nächstes Jahr sehen. Und dann geht die Reise weiter, also der Weg Richtung Elektromobilität.
Ja, eine Sache, die ja in den Medien ein bisschen für Furore gesorgt hat, war, dass BMW angekündigt hat, eine größere Batteriezellbestellung über 2 Milliarden Euro an Northvolt gecancelt zu haben. Können Sie vielleicht mal zusammenfassen, was vielleicht dahinter steckt, so aus Ihrer Sicht?
Diese Nachricht vor kurzem, die ist natürlich bei uns auch überraschend eingeschlagen und es geht da um ein großes Volumen. Also diese Zahl von 2 Milliarden Euro steht da ja auch im Raum, über die dieser Vertrag ging. Wir haben das dann tatsächlich mal nachrecherchiert, also von wann dieser Vertrag ist und was währenddessen alles passiert ist, um es einfach mal so ein bisschen in Zusammenhang zu stellen. Und ich glaube, das sollte man auch tun. Also wir haben zum Beispiel 2019 das Invest gehabt von BMW in Northvolt, also in das Unternehmen Northvolt. BMW ist da Anteilseigner geworden, natürlich mit der klaren Absicht, dass irgendwann Batteriezellen für die eigene Elektromobilitätsproduktion dann auch zur Verfügung stehen von Northvolt. Dieser Vertrag, auf den sich jetzt bezogen ist, der ist selber von 2020, also im Prinzip ein Jahr nach diesem Investment dann erfolgt. Und jetzt haben wir 2024 und offensichtlich entspricht der Vertrag nicht mehr dem oder auch die Umsetzungsmöglichkeiten für den Vertrag nicht mehr dem, was BMW jetzt im Moment braucht. Aber es hat natürlich auf Seiten Northvolt Probleme gegeben. Ich glaube, das Wort kann man so verwenden, was jetzt diesen Hochlauf der ersten Fabrik angeht, was die Qualität angeht, was den Ausschuss angeht, also den Anteil der Gutzellen, die man produziert in der Fabrik und die dann auch wirklich tauglich sind für den Automobilmarkt. Und das sind ganz normale Vorgänge beim Hochlauf einer neuen Fabrik. Also das ist eben eine Lernkurve, die da beschritten werden muss. Die muss nicht nur Northvolt beschreiten, die müssen alle anderen Zellhersteller auch beschreiten oder haben sie bereits beschritten. Also wir haben hier diese Seite Northvolt, die vielleicht nicht so früh wie ursprünglich geplant war, in der Lage ist, diese Batteriezellen für BMW zu liefern. Wir haben das Thema 46 mm Rundzelle, was erst von Tesla eben aufgegriffen wurde und populär gemacht wurde und auf das dann andere OEM wie auch BMW aufgesprungen sind. Und das entspricht natürlich nicht mehr der Zelltechnologie, die Northvolt geplant hatte, zu produzieren. Das heißt, wir haben hier nicht nur den Produzenten, der in Verzug geraten ist mit der Auslieferung, sondern eben auch einen OEM, der seine Batteriestrategie umstellt und der in Zukunft ab 2025 oder 26 eben auf ein neues Zellformat zurückgreifen will. Es ist eben genau im Grunde dieser, ja, die zeitliche Lücke, also die Zeit, die BMW noch das alte Zellformat, die prismatische Zelle einsetzen wollte, wo es jetzt toll gewesen wäre, wenn Northvolt eben liefern kann und genau diese Zelltechnologie noch an BMW liefern kann, bis dann eben die Umstellung auf die Rundzelle kommt. Und jetzt scheint es eben der Fall zu sein, dass diese Zeiträume sich nicht mehr überlappen und eben keine Liefermöglichkeit oder keine Abnahmemöglichkeit für BMW mehr da ist. Das ist natürlich schade, aber es ist jetzt nicht alles, es hängt jetzt nicht alles an Northvolt oder lag da an irgendeinem Versagen, sondern es sind eben auch Strategien, die sich weiterentwickeln und wir haben halt viel technologische Entwicklung in dem Bereich.
Darf ich nochmal ganz konkret fragen, was die Gründe für diesen Ausstieg von BMW jetzt in dem Zusammenhang mit Northvolt waren? Was wurde da angegeben?
Also wir wissen natürlich auch nur das, was in der Presse stand und da wurde schon, ich sag mal, erstaunlich explizit gesagt, dass es Qualitätsprobleme sind, also dass noch nicht in ausreichendem Maße eben Zellen zur Verfügung stehen, die den Qualitätsansprüchen von BMW genügen. Und na gut, das ist eine eindeutige Formulierung. Dann muss man eben sagen, wir brauchen die Zellen heute, wir brauchen sie in der Qualität und der Stückzahl heute, ihr könnt sie uns nicht liefern. Das heißt, wir müssen uns andere Supplier suchen. Also das ist im Prinzip eine sehr eindeutige Sache. Jetzt hätte man sagen können, naja, dann gibt dem Unternehmen doch noch mal ein Jahr Zeit. Vielleicht haben sich diese Probleme dann erledigt und sie können dann ihren Liefervertrag trotzdem erfüllen in der Art und Weise, wie es eben für BMW auch tauglich ist. Aber jetzt kommt genau dieser Punkt eben nur zustande, dass BMW eigentlich auf eine andere Batterietechnologie umsteigen will und alles, was 2025 oder 2026 passiert, im Bereich prismatische Zelle gar nicht mehr so interessant dann ist für BMW. Ja, also es ist Pech, würde ich sagen.
Sie haben ja jetzt gerade schon die Schwierigkeiten, die Northvolt hat, ganz gut zusammengefasst. Da vielleicht nochmal die Frage, ist es denn wirklich schwieriger als gedacht, dieses chinesische Know-how bei der Zellherstellung in Europa dann wirklich aufzuholen? Oder ist das überhaupt aufzuholen? Oder muss man da eigentlich auch sagen, naja, man braucht dann eben auch diese paar Jahre, um da wirklich drauf zu kommen und wir werden es sowieso nicht schaffen, irgendwie da auf ein gleiches Niveau irgendwie zu kommen?
Wir als Forscher schauen natürlich mit ein bisschen mehr Abstand auf dieses Thema drauf. Und für uns bedeutet ja, wenn etwas erstmal nicht funktioniert, ist das ja für den Forscher keine schlechte Nachricht, sondern eine gute Nachricht, nämlich eine, dass da ein gewisser Entwicklungsbedarf besteht, wo wir Forscher natürlich auch wieder ins Spiel kommen können. Ist die Verzögerung größer als angekündigt? Definitiv. Also Northvolt hat natürlich anders kommuniziert und gesagt, wir nehmen diese Fabriken in Betrieb und wir werden dann auch im Gigamaßstab produzieren. Und das haben sie sozusagen nicht erfüllt. Und das ist genau der Lerneffekt, auf den sie wahrscheinlich hinaus wollten. Das haben chinesische Firmen in dem Fall schon vor einigen Jahren getan. Das heißt, zu lernen, wie man in großer Stückzahl produziert und wie man den Ausschuss reduziert. Also ein ganz wichtiges Thema. Aber das ist ein Thema, was die Produktion differenzieren kann, was aber nicht so stark das Produkt differenziert. Also ich würde nicht sagen, das ist ein Vorsprung, der sich in die Zukunft fortsetzt, sondern das ist durchaus ein Vorsprung, den man einmal aufholen muss. Also man muss einmal lernen, wie man in hoher Stückzahl produziert und wie man mit wenig Ausschuss produziert. Man kann dieses Learning dann aber auch übertragen auf die Technologie der nächsten Generation. Also es ist jetzt nicht so, als würden chinesische Unternehmen wieder von Null starten müssen, wenn sie jetzt die nächste Batteriezellgeneration produzieren und wieder diesen hohen Ausschuss über längere Zeit produzieren, sondern sie können diese Lerneffekte natürlich mitnehmen. Und genauso wird das für ein europäisches Unternehmen, sei es jetzt Northvolt oder ein anderes, möglich sein. So kann dann auch der Vorsprung von asiatischen Herstellern über die Zeit schmelzen.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich will da aber jetzt auch wirklich nochmal nachhaken. CATL beispielsweise, größter Batteriehersteller der Welt, hat 14.000 Entwickler dort, die an neuen Zellchemien forschen. Jetzt versetzen wir uns mal zum Beispiel in BMW rein, die ja diesen Deal da mit Northvolt gekündigt haben. Warum sollte ich denn jemals eigentlich mit Northvolt zusammenarbeiten? Die haben im Moment noch mehr Ausschuss. Sie werden wahrscheinlich nicht imstande sein, das so billig anzubieten, die Zelle wie beispielsweise ein CATL. Und zusätzlich sind die auch noch schneller in den Innovationen. Also jetzt mal ganz konkret und auch ja vielleicht ein bisschen provokant gefragt, warum sollte jemals ein deutscher OEM mit Northvolt zusammenarbeiten, wenn im Prinzip alle Faktoren schlechter sind als bei den Chinesen?
Ich würde die Frage gerne umdrehen und fragen, warum nicht? Also Im Grunde könnte man sagen, es sind beides Zulieferer. Und ich will das jetzt gar nicht auf Northvolt nur beschränken, sondern sagen wir einfach mal ein europäischer Batteriezellproduzent und etablierte chinesische oder asiatische Zellproduzenten. Und im Grunde beide sollen eine Komponente herstellen für ein Elektroauto, die natürlich gewissen Anforderungen entsprechen muss. Qualität muss passen, die Leistungsfähigkeit muss passen, das ist klar. Aber es sind zunächst mal Zulieferer. Die Batteriezelle zwischen den Herstellern ist heute sicherlich ein differenzierendes Merkmal auch. Also es gibt Hersteller mit zum Beispiel Batteriezellen mit einer besonders ausgeprägten Schnellladefähigkeit. Das kann nicht jeder herstellen. Also da steckt definitiv auch viel Know-how drin. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass viele OEM dahin gehen, selber ihre Zelle zu spezifizieren, also auch zu spezifizieren, was in der Zelle drin ist oder wie sie gebaut ist und definitiv, was für Leistungsmerkmale sie haben soll. Und das dann wieder zu geben an ihre Zulieferer und zu sagen, okay, bitte produziere mir diese Zelle nach diesem Muster. Und jetzt nehme ich doch nochmal oder wieder einen Namen. Da ist BMW definitiv ein Unternehmen, was dort seine Hausaufgaben macht und was sehr tief im Thema Zelle und auch Zellproduktion drinsteckt. Und das wäre schon auch ein Beispiel, wo man sagen könnte, ein OEM mit einer Zelltechnologie und mehreren Zulieferern, BMW hat ja auch mehrere Zulieferer benannt für die 46mm Zelle. Und warum soll da nicht ein europäischer Zulieferer dabei sein, wenn er eben in der Lage ist, in der Qualität zu produzieren und zu diesen Kosten zu produzieren? Und jetzt kann man vielleicht nochmal über diese zwei Dinge sprechen. Oder Qualität, das haben wir eben schon getan. Gesagt, da gibt's Lerneffekte, aber da kommt man hin. Die Kosten werden sicherlich ein Faktor sein, der immer auf Seiten asiatischer, insbesondere chinesischer Produzenten ist, weil es einfach immer Lohnkostenanteile gibt, weil es immer Energiekostenanteile gibt, selbst wenn man im Grunde mit gleicher Technologie und gleicher Qualität produziert. Also wir werden hier immer einen gewissen Gap haben und dann kommt es eben drauf an, gibt es vielleicht andere Faktoren, die diesen preislichen Gap wettmachen? Das könnte dann die Nähe sein zum Zulieferer. Das könnte dann doch wieder eine Alleinstellung, eine technologische sein, die auch ein europäischer Produzent dann eben anbieten kann und vielleicht nicht unbedingt ein chinesischer. Auch wenn, da gebe ich Ihnen recht, CATL im Moment technisch vielen anderen weit voraus ist. Also da sind viele Aufgaben zu nehmen oder viele Herausforderungen noch zu nehmen, aber ich sehe jetzt keine prinzipiellen Gründe, warum ein europäischer Zulieferer nicht auch an einen europäischen OEM zukünftig liefern sollte.
Was im Moment sehr viel Wachstum verspricht, sind die LFP-Zellen. Jetzt ist es so, wir haben gehört, dass in diesen europäischen Gigafactories eigentlich gar nicht eingeplant ist, dass man LFP herstellen will, sondern nur NMC-Zellen. Ist das tatsächlich so und wäre das nicht ein Riesenfehler aus Ihrer Sicht?
Also bis auf wenige Ausnahmen ist es tatsächlich so. Da hören wir das Gleiche, machen auch so ein gewisses Tracking dieser Hersteller in Europa und da stand LFP tatsächlich nicht auf der Roadmap. Und das begründet sich in gewissem Maße dadurch, dass LFP natürlich nie als eine Technologie galt, über die man sich technologisch in der Performance besonders differenzieren kann. Also es war schon immer eine Low-Cost-Technologie und nicht unbedingt das, worauf europäische OEM geschielt haben. Also wir haben natürlich hier eben viele Premium-Hersteller, die dann auch eine Premium-Batteriezelle möchten, die sich zum Beispiel über die Reichweite eben differenziert oder über Faktoren wie Schnellladefähigkeit, Energiedichte und so weiter. Also da war jetzt kein perfekter Match mit der LFP-Technologie, eher aus einer historischen Sicht. Warum ist die jetzt trotzdem so populär geworden? Also der Preis, die Kosten, das ist natürlich ein Faktor und da merken eben europäische OEM auch, dass sie ein Angebot schaffen müssen im Niedrigkostenbereich und eben nicht nur im Premium-Bereich. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass dieser Faktor Leistungsfähigkeit gar nicht mehr so entscheidend ist, wie er vor wenigen Jahren eigentlich noch gehandelt wurde. Auch mit einer Technologie wie LFP bekomme ich heute eine Reichweite, die durchaus attraktiv ist, zum Beispiel über 500 Kilometer. Ich habe auch eine gute Schnellladefähigkeit in der LFP-Batterie. Es gibt mittlerweile sogar LFP-Batterien, die bei niedrigen Temperaturen recht gut funktionieren. Also viele Themen, viele Alleinstellungsmerkmale, die eher der NMC-Batterie, also so der herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie zugeschrieben wurden, können mittlerweile auch mit diesen Low-Cost-Technologien dargestellt werden. Und ich glaube, das ist so der Shift, warum man sagt, okay, wir müssen jetzt stärker in diese oder auch in die LFP-Richtung investieren und sie auch einsetzen in den Fahrzeugen. Die große Diskussion, die wir eben mitbekommen, ist, kann man tatsächlich im Bereich Low-Cost in Europa wirklich wettbewerbsfähig sein. Also Wir haben ein Land, was zu günstigen Kosten produzieren kann und was insbesondere eben solche Low-Cost-Technologien wie LFP günstig produzieren kann, und das ist China. Können wir in diesem Segment in Europa wirklich konkurrieren, oder müssen wir stattdessen sagen oder diese Strategie, die wir bisher gefahren haben, weiterführen? Nein, wir versuchen eigentlich eher Zelltechnologien zu entwickeln, die sich über die Performance differenzieren und nicht über die Kosten. Und es ist ja auch keine schlechte Sache, günstige Zellen aus China importieren zu können. Also vielleicht stellen wir das an der Stelle auch ein bisschen zu negativ gerade dar. Der typische europäische OEM profitiert ja auch davon, dass es günstige Zellen auf dem Weltmarkt gibt.
Da sind wir beim Thema. Die EU hat jüngst angekündigt, nun Strafzölle, Einfuhrzölle auf Elektroautos aus China zu verwirklichen. Da sprechen wir von ca. 17-38% auf den Preis dieser chinesischen Autos. Wie bewerten Sie das denn?
Zunächst mal finde ich es total spannend, dass die EU sich hier wirklich angeguckt hat, wie sieht die Subventions- oder Subventionierungsstruktur von verschiedenen chinesischen OEM aus und daraus ausgerechnet haben, wie viel teurer müsste das Auto eigentlich sein. Also es ist ja auch schon wieder eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise an dieses Thema. Und jetzt kamen diese 17-38%, die Sie auch genannt haben, raus. Das klingt natürlich erstmal relativ viel. Wenn man aber vergleicht in den einzelnen Klassen, in den einzelnen Segmenten, was kostet eigentlich die Herstellung eines chinesischen Autos in einem bestimmten Segment oder was kostet auch das Auto, nicht nur die Herstellung, versus was kostet die Herstellung eines europäischen Autos in dem Segment, dann liegt da meistens ein größerer Faktor als diese 39% dazwischen. Also da reden wir fast von einem doppelten Preis, je nachdem, in welchem Segment man sich eben bewegt. Also das heißt, es ist jetzt ein Instrument, was adressiert, dass es in China tatsächlich Industriesubventionierung gibt und die natürlich auch zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. Aber diese Wettbewerbsverzerrung durch die Subventionierung, die erklärt nicht total oder nicht komplett den Preisunterschied zwischen einem europäischen Auto und einem chinesischen Auto. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Das heißt, es hat jetzt eher nochmal offengelegt, es ist eben nicht nur diese Unterstützung, sondern es sind auch Kostenstrukturen in Europa oder auch vielleicht Strukturen beim Design, bei der Herstellung von Elektroautos, die diesen Preisunterschied erzeugen und eben nicht nur, dass der chinesische Staat eingreift. Insofern finde ich persönlich, ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Jetzt haben wir dieses Instrument. Ich glaube nicht, dass die sich wirklich auf die Verkaufsstruktur oder auf die Marktanteile hier in Europa auswirken, aus zwei Gründen. Erstens haben chinesische OEM im europäischen Markt in den meisten Segmenten nur einen relativ kleinen Marktanteil. Das heißt, wir reden hier gar nicht über viele Fahrzeuge, die als Konkurrenz zu zum Beispiel europäischen Fahrzeugen auftreten. Und auf der anderen Seite ist es für uns Verbraucher, also ist der zweite Punkt, eigentlich schön, wenn wir günstige Fahrzeuge haben und wenn wir dadurch einen schnelleren Umstieg auf die Elektromobilität vielleicht auch erreichen können. Also ob man hier wirklich einen Gefallen tut, den Verbrauchern und auch den OEM durch solche Zölle, da bin ich mir gar nicht sicher.
Das haben Sie jetzt nett ausgedrückt. Wenn wir mal für unsere Hörer sprechen dürfen, wir kriegen ja auch immer entsprechend hier E-Mails, die sind richtig, richtig sauer. Die sind richtig sauer darüber, dass es jetzt diese Strafzölle auf die günstigen Elektroautos aus China gibt, weil damit die Elektromobilität verschleppt wird. Ganz konkret, die Leute, die uns zuhören, die warten auf kleine, günstige Elektroautos, die sie jetzt nicht bekommen. Das ist doch ein Riesenskandal. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum das nicht ein viel größeres Medienecho gibt, auch aus Forschungsseite. Insofern, was sagen Sie diesen Hörern, die jetzt wahrscheinlich noch weitere 3 Jahre oder 5 Jahre auf günstige Elektroautos warten müssen?
Wir versuchen natürlich, uns nach Möglichkeit nicht in solche tagespolitischen Debatten einzumischen. Das ist, glaube ich, auch nicht unsere Rolle am Fraunhofer Easy. Aber natürlich, also es ist kritisierenswert. Es ist jetzt eine Maßnahme, die adressiert eben die Preisstruktur und die Marktstruktur von Elektrofahrzeugen. Das heißt, sie adressiert die OEM oder versucht, die OEM in Europa zu unterstützen. Sie lässt aber eben den Nutzer, den Verbraucher außer Acht. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sie wirklich den OEM hier in Europa wirklich einen Gefallen tut oder ob das eigentlich auch für die OEM in Europa eher ein Bärendienst ist, weil wir haben das auch in der Presse gelesen. Es ist ja nicht so, als würden die OEM nur in Europa produzieren. Zum Beispiel das Unternehmen Volkswagen, das stellt verschiedene Modelle nur in China her. Die werden gar nicht in Europa hergestellt. Und wenn sie hier in den Verkehr gebracht werden sollen, dann müssen die importiert werden aus Europa. Und natürlich wären diese Modelle dann auch von einem Zoll betroffen. Also Ich bin mir nicht sicher, wie das zustande gekommen ist. Wir waren natürlich auch nicht involviert in dem Prozess, der jetzt zu diesen Zöllen geführt hat. Ich bin mir auch nicht sicher, wie langfristig das bestehen wird. Also ich kann jetzt Ihren Hörern natürlich darauf nichts antworten, aber ich würde doch abwarten, was in den nächsten Monaten passiert und ob es wirklich dabei bleibt oder ob das wieder kassiert wird.
Dann schauen wir nochmal auf die deutschen OEMs. Was halten Sie denn von den unterschiedlichen Batteriestrategien der deutschen OEMs? Also wir haben hier im Podcast schon über VWs Einheitszelle gesprochen. Wir haben schon mit BMW über deren Batteriestrategie gesprochen, die komplett anders ist. Sie haben das auch eben schon erwähnt. Was denken Sie denn so insgesamt über diese Strategien?
Also sie sind ja schon relativ divers. Es gibt ja nicht die eine deutsche OEM-Strategie zur Batterie, sondern jeder hat so versucht, seinen Weg damit zu führen. Also sowohl, das ist, was das Sourcing angeht, also wo bekomme ich die Batteriezellen her oder stelle ich sie vielleicht selber her, als auch was die Technologie angeht, also ist das jetzt eine Rundzelle oder prismatisch, als auch was die Flexibilität angeht. Also wir haben ja auch OEM, die nach wie vor keine Einheitszelle, wie sie jetzt Volkswagen definiert hat, sondern die ganz bewusst unterschiedliche Zelltypen einkaufen, um auch eine unterschiedliche Performance in ihren Fahrzeugen realisieren zu können. Also ich glaube, man muss da stark differenzieren, um wen handelt sich's. Ist das jetzt ein Sportwagenhersteller, der eine ganz bestimmte Zellchemie braucht oder einen ganz bestimmten Zelltyp braucht, um die Performance erreichen zu können? Oder ist das jetzt ein Hersteller in einem Massensegment oder zumindest größeren Segment, wo es eher um die Kosten geht und vielleicht weniger um die Differenzierung über die Performance? Das Thema Einheitszelle, das klingt jetzt so simpel oder trivial, dass man sagt, naja, komm, wir nehmen eine Zelle und die passt überall rein. Das ist es aber tatsächlich nicht und das wurde es null gelebt in der Vergangenheit. Also wir haben wirklich OEM gesehen, die im gleichen Modell unterschiedliche Batteriezellen verbaut haben. Also nicht im gleichen Fahrzeug, aber im gleichen Modell. Packs mit unterschiedlichen Batteriezellen. Und das ist aus Sicht einer Skalierung und aus Sicht von Kostensenkung natürlich suboptimal. Also dann habe ich unterschiedliche Herstellungsverfahren, ich brauche unterschiedliche Werkzeuge und so weiter. Also da hängt viel dran. Jetzt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir wollen wirklich eine Einheitszelle haben, die in großer Stückzahl produziert werden kann. Also nicht nur eine Gigafactory, sondern mehrere Gigafactories produzieren diese eine Zelle. Das heißt, ich kann auf die Art meine F&E-Ausgaben enorm senken. Ich kann auf die Art meinen Ausschuss enorm senken, weil diese Lerneffekte, über die wir eingangs geredet haben, die muss ich natürlich nicht in jeder Fabrik neu mir erarbeiten, sondern wenn ich das einmal erfolgreich produziert habe, dann lässt sich das übertragen in die anderen Fabriken rein. Also das, finde ich, ist ein super spannender Ansatz, für den, glaube ich, Volkswagen auch so eine gewisse Alleinstellung im Moment hat, zumindest so, wie wir das wahrnehmen, dass man sich committet zu dieser Standardfabrik und zu dieser Standardzelle und was, glaube ich, auch ein zukunftsfähiges Modell ist für andere OEM, auch im Ausland, also nicht nur jetzt die europäischen, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Volkswagen damit Erfolg hat, dass sich auch asiatische OEM, auch chinesische OEM vielleicht umschauen und sagen, vielleicht sollten wir auch Richtung Standardzelle denken, denn auch in China gibt es diese Standardzelle im Moment nicht. Natürlich sehen wir einige Zelltypen, die häufiger eingesetzt werden, andere, die weniger eingesetzt werden. Aber ein so klares Commitment, wie es da von Volkswagen ausgesprochen wurde, das sehen wir nicht.
Jetzt macht BMW das zum Teil ganz anders. Die haben weltweit Zellhersteller, die sie dann beliefern. Die Headquarters sind trotzdem noch in München, auch in der Zellentwicklung. Wir haben gerade schon gesagt, PowerCo macht das ganz anders für VW. Die haben dann Gigafactories, die sie selber aufbauen wollen. Jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf die deutschen oder europäischen Zellhersteller in der Zukunft. Da fragen wir uns eigentlich, warum die das nicht genauso machen wie BMW. Man könnte ja beispielsweise seine eigenen Zellen weiter irgendwie in Deutschland entwickeln, die Headquarters hier auch platzieren und dann zum Beispiel doch in China oder in den USA produzieren. Zum Beispiel Northvolt wollte ja auch eigentlich in die Vereinigten Staaten gehen, um dann da zu produzieren. Geht das nicht eigentlich auch, wie BMZ das beispielsweise macht? Natrium-Ionen-Batterien produzieren als deutsches Unternehmen, aber eben in Asien. Ist das kein Modell für die Zukunft?
Ich will das gar nicht ausschließen. Also ich denke auch, dass es ein Modell ist, was für BMW wahrscheinlich gut funktionieren wird. Also die Technologie vorzugeben und von Zulieferern eben produzieren zu lassen. Das ist durchaus ein Modell, aber ich sehe jetzt keine intrinsischen Gründe, warum es besser sein sollte, als diesen Weg von VW zu gehen und zu sagen, wir stellen sie selber her oder von Northvolt eben zu sagen, wir stellen die Zelle selber her. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich, dass der Punkt der Lieferkettenresilienz ist hier keiner, den man so ganz vom Tisch wischen sollte, aber den man, glaube ich, auch nicht überbewerten sollte. Also die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen ja eigentlich, dass man gut zusammenarbeitet mit Zulieferern aus Asien und eben die auch diese Verträge und die Belieferungen übernehmen. Also insofern Resilienz ist ein wichtiges Thema, aber ich glaube nicht, dass es dazu verpflichtet, alles selber herzustellen. Man kann schon auch gemischte Wege gehen und ich denke, auch eine Volkswagen-Strategie, die wird am Ende nicht so aussehen, dass wirklich jede einzelne Zelle selbst hergestellt wird, sondern auch ein Volkswagen wird sicherlich auch in Zukunft noch Zellen sourcen.
Ich glaube, warum ich die Frage gerade so provokant gestellt habe, ist einfach der Fakt, dass wir ja auch hier in Deutschland die PV-Industrie, die Windindustrie ansiedeln wollten, haben das leider nicht geschafft, weil sie nicht kostenparitätisch dort mit China arbeiten kann. Wenn das auch für die Batteriezelle gilt, finde ich, ist es gar nicht schlimm, das sozusagen auch in andere Länder zu geben, wenn wir sozusagen weiterhin die Zellentwicklung übernehmen und tatsächlich auch ja resilient gegenüber anderen Ländern dann weiterhin wären.
Ganz zu trennen sind die beiden Themen Zellentwicklung und Zellproduktion natürlich nicht. Also in einem gewissen Maß kann ich natürlich Zellen entwickeln, Materialien entwickeln und das dann rausgeben. Aber die beiden Themen wachsen natürlich immer stärker zusammen. Also es geht dann nicht nur eben darum, wie die Zelle aussieht oder wie sie performt, sondern auch, wie sie hergestellt werden. Also insofern, ich glaube nicht, dass wir das als Europa komplett trennen können. Wir brauchen schon diese Fertigungskompetenz. Das heißt, ein Teil der Zellen sollte sicherlich aus Europa kommen. Müssen wir komplett self-sustainable werden? Das glaube ich nicht. Also da sehe ich jetzt keine so starken Gründe, dass man sagen müsste, wir lokalisieren hier alles in Europa. Wenn man die Wertschöpfungskette weiter hochgeht, irgendwann landet man bei den Rohstoffen und dann ist das hier auch nur in begrenztem Maße überhaupt möglich.
Aber gibt es denn Zahlen zu den ersten europäischen Zellen, wo man mal ausrechnen könnte, was diese Zellen so teuer macht? Also Stichwort Rohstoffe, Lohnkosten oder auch Energiestrompreise. Gibt es da irgendwelche Rechnungen, wo man sagen könnte, das ist die Stellschraube, wo wir wirklich als Europäer ran müssen, um dann eben wettbewerbsfähige Zellen anzubieten?
Also es ist gut, dass Sie schon direkt nach Berechnungen fragen und nicht nach den tatsächlichen Zahlen. An die tatsächlichen Zahlen kommen wir natürlich auch nicht dran. Das sind gut gehütete vertragliche Geheimnisse zwischen den Zulieferern und den Abnehmern. Aber tatsächlich, man kann sich überlegen, was sind denn eigentlich die Faktoren, die jetzt eine europäische Zelle heute teuer machen würden. Und wir haben schon darüber geredet, über Energiekosten, wir haben über Lohnkosten geredet, wobei man sagen muss, an den Gesamtherstellungskosten von Zellen sind das doch eher kleinere Anteile. Also reden wir dann eher über die Materialkosten, die einen großen Anteil ausmachen und natürlich eher über die Investmentkosten in die Gigafactories. Und da produziert natürlich eine Fabrik, die schon 5 Jahre operational ist, zu günstigeren Kosten wie eine, die ich erst bauen muss oder in der ich erstmal hohe Abschreibungen eben habe in den ersten Jahren auf die Maschinen und Anlagen. Also das werden Posten sein, die sich auf jeden Fall in der Zellfertigung bemerkbar machen, wo ich auch davon ausgehen würde, dass eine in Europa aufgebaute Zellfertigung erstmal teurer ist als die in China aufgebaute Zellfertigung. Und das kann dann schon, ich sag mal, eine Größenordnung von 50% ausmachen, was die Investkosten erstmal angeht. Ja. Bei den Materialien ist der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß. Das ist die gleiche Argumentation wie eben mit der gesourcten Zelle. Meine Materialien werde ich heute typischerweise in Asien einkaufen und zu ähnlichen Konditionen, wie das auch ein asiatischer Zellhersteller tun würde. Es gibt einfach im Moment noch kein wirkliches Angebot an Batteriematerialien in Europa, dass man überhaupt diesen Kostenvergleich machen könnte. Gäbe es dann dieses Angebot oder würde es aufgebaut werden und verschiedene Projekte sind da ja gerade im Aufbau, dann würde ich natürlich auch über das Gleiche reden, über die Energiekosten reden, über die Anlagenkosten reden. Also dann spielen da wieder die gleichen Faktoren rein. Es ist aber jetzt für den Status quo eigentlich ein anderer Punkt, der für die Kosten entscheidend ist. Und das ist wiederum der Punkt Ausschuss. Wenn ich sage, die Materialkosten dominieren eigentlich diese Zelle, ich aber viel von diesen Materialien gar nicht in meine Gutzellen einbaue, sondern eben am Ende der Linie aussortieren muss oder dann ein Recycling geben muss, dann ist das ein ganz schwerer Kostentreiber für so eine Zellfabrik. Und das hat nichts mit dem Standort zu tun. Also das betrifft dann eher, wie jung ist diese Zellfabrik oder wie viel Produktionserfahrung hat das Unternehmen schon. Und da haben wir eben den strukturellen Unterschied zwischen Europa und Asien mit den etablierten Herstellern und Europa eben mit den neuen Herstellern. Aber das ist kein Standortnachteil per se. Das ist dieser Nachteil des Timings oder eben der Erfahrungen der letzten Jahre, über die wir eingangs geredet hatten.
Sie sind vorhin schon mal kurz drauf eingegangen, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer verdeutlichen. In welchen Bereichen können denn europäische Zellfertiger ihre Lieferkette lokalisieren? Also wo sehen Sie denn da ein mögliches Potenzial für eine Eigenversorgung?
Die Frage ist natürlich wieder, warum ist die Eigenversorgung erwünscht? Wir haben nicht alle Batterierohstoffe hier in Europa. Wir haben einige Rohstoffe hier in Europa, aber natürlich wird es einen gewissen Import geben müssen. Und jetzt denkt man genau darüber nach. Was kann ich denn eigentlich in Europa aufbauen, um sowohl die Lieferkettenresilienz zu stärken, aber ich möchte gleichzeitig natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, man versucht sich jetzt erstmal die Prozesse rauszupicken, wo man entweder technologisch stark differenzieren kann, also wo man über die Performance vielleicht auch höhere Kosten rechtfertigen kann, oder wo klar ist, die Kosten in Europa im Prozess werden nicht viel höher sein als die Kosten, die ich zum Beispiel in China hätte. Es ist noch nicht ganz klar, wie ich gerade gesagt habe, welcher Schritt sich wirklich lohnt in Europa.
Jetzt haben wir in diesem Podcast schon mit der Firma E-Lite zum Beispiel gesprochen. Das ging so ein bisschen in die Richtung mit BASF beispielsweise, in Richtung Batterie-Recycling, aber eben auch dieses gesamten Mittelbaus, also der Lieferketten für eben Gigafactories, die dann eben zum Beispiel Lithiumcarbonat oder so brauchen. Können Sie noch ein paar andere Beispiele für diese Lieferkette bis hin zur Gigafactory vielleicht nach der Mine geben? Welche deutschen, europäischen Unternehmen würden sich da verorten oder mal ihre Fühler ausstrecken?
Es sind wieder zweierlei Punkte. Also welche deutschen Unternehmen, und da haben Sie auch schon welche genannt, wie zum Beispiel die BASF, die hier tätig ist und die auch viele Schritte auf dieser Wertschöpfungskette abdeckt, aber nicht unbedingt in Europa. Das Kathodenmaterial-Business von BASF, das liegt in Asien und nicht in Europa. Also es ist schon ein europäisches Unternehmen, was im Grunde aktiv ist oder sehr aktiv ist entlang dieser Wertschöpfungskette, aber eben nicht unbedingt in Europa. Das Thema Recycling haben Sie genannt und das ist ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt und auch ein Punkt, in dem zu einem frühen Zeitpunkt in Europa viel passiert ist. Also wo man mal ausnahmsweise nicht hintendran oder hinterhergelaufen ist, sondern wo es sehr, sehr frühzeitig eben Unternehmen gab, die gesagt haben, wir nehmen uns dieses Themas an und wir wollen hier wirklich Wertschöpfung betreiben. Was natürlich dann auf der anderen Seite auch wieder angekoppelt ist an das Thema Rohstoffe. Ich denke nicht, dass es jetzt immer ein Startup sein muss. Also Sie haben die E-Lite genannt, die natürlich tolle Entwicklungen im Elektrolytbereich machen. Aber ich denke, wenn man sich eben die Chemieindustrie anschaut, wenn man sich die Zulieferindustrie anschaut, da gibt es Unternehmen, die auch heute schon vielleicht im Bereich der Forschung zu Batteriematerialien aktiv sind und denen ich dann auf jeden Fall auch zutrauen würde, dass sie in diese Industrie reingehen.
Ja, sollten denn die europäischen Hersteller versuchen, vielleicht auf alternative Zelltechnologien zu gehen? Wir haben das hier in einem Podcast auch schon mal besprochen, speziell so zu Natrium. Was denken Sie denn darüber? Natrium, Kalium oder vielleicht auch was ganz anderes? Was sind so Ihre Ideen dazu?
Das Thema alternative Batterietechnologien ist super spannend und ich glaube, ist auch für den Automobilbereich super spannend. Aber es ist wieder eine Zeitfrage. Also wenn wir über die E-Mobilitäts-Transition sprechen, dann brauchen wir Technologien, die heute zur Verfügung stehen, günstig und auch eben in Masse. Und da führt eben kein Weg an der Lithium-Ionen-Batterie vorbei. Also auch dieses Thema Natrium-Ionen-Batterie, was ja unter den alternativen Technologien wahrscheinlich diejenige ist, die schon am weitesten gediehen ist. Auch die würde heute nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, dass wir sagen können, wir wollen zum Beispiel diese Marktdurchdringung von 15% Elektroautos auch nur aufrechterhalten, geschweige denn eben ausbauen können. Aber ich bin auch als Forscher schwer dafür, dass man sich diese Technologien eben anguckt, weil es wird auch eine zweite Generation geben. Und ich glaube auch, dass wir Autos haben werden, noch in 15 Jahren oder noch in 20 Jahren, die dann eben auch auf eine Batterietechnologie angewiesen sind. Und dann könnten solche neuen Technologien schon im Spiel kommen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir hier in Europa und Deutschland vorne mit dabei sind, was die Technologieentwicklung angeht. Sie finden wahrscheinlich zu jeder dieser Batterietechnologien mindestens eine Forschungsgruppe, die sich das sehr genau anguckt. Wir müssen eben nur einen Mechanismus finden, wie wir zur richtigen Zeit dann in die Kommerzialisierung übergehen. Und ich glaube, damit haben wir uns in der Vergangenheit hier recht schwer getan und tun uns vielleicht auch in der Zukunft noch recht schwer. Und da bräuchte es, glaube ich, auch Impulse aus der Politik, die dann sagen, okay, wir möchten langfristig vielleicht eine nachhaltige Batterie für Elektromobilität in Europa haben. Forscher, denkt nicht nur über die vielleicht Steigerung der Technologiereife nach, sondern bitte überlegt euch auch, wann der richtige Zeitpunkt wäre, vielleicht das zu kommerzialisieren.
Vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Fördergelder, Forschungsgelder zusammengestrichen werden für die Batterieforschung. Natürlich kein besonders gutes Signal. Ja, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wenn ein Großteil dieser angekündigten Gigafactories, also die, die jetzt nicht abgesagt wurden, in Europa dann auch wirklich verwirklicht wird, bekommen wir dann nicht ein Fachkräfteproblem? Also wir sehen das ja hier an den Unis, in den Forschungseinrichtungen. Da ist es ja schon schwierig, Leute zu finden, die in diese Richtung gehen wollen. Und dann dieser Transfer tatsächlich auch in die Industrie ist ja in Deutschland vor allem auch relativ schwierig. Wie beurteilen Sie das?
Also das sehen wir ähnlich. Wir haben ja auch am ISI schon Studien durchgeführt dazu, also zum Fachkräftebedarf in der Batterieindustrie, auch in den vorgelagerten Schritten wie der Chemieindustrie oder dann eben beim OEM bei der Integration. Und diese Zahlen stellen sich tatsächlich so dar, dass wir sie wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht stemmen können. Also dass wir sowohl universitär als auch in den Ausbildungsberufen vermutlich nicht in der Lage sind, diesen schnellen Markthochlauf auch bei den Fachkräften zu gehen, weil man natürlich einen langen Vorlauf hat. Also das wissen wir alle, wie lange ein Studium dauert oder wie lange auch eine Ausbildung dauert, wie viele Ausbildungsplätze man auch braucht, also wie viele Fachbetriebe man braucht, die ausbilden können. Die gute Nachricht an der Stelle ist, wir müssen das ja nicht alleine tun. Also das Gleiche, was wir über die Zulieferindustrie und über das Sourcing aus Asien gerade gesprochen und diskutiert haben, das gilt natürlich auch für die Fachkräfte. Und wir sehen, dass die europäischen OEM, auch die europäischen Zellhersteller, hier sehr erfolgreich sind im Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland und eben insbesondere aus Asien. Das heißt, das, was wir so als Schwäche eigentlich dargestellt haben, dass uns so ein bisschen das Know-how fehlt oder die Asiaten uns beim Know-how voraus sind, das können wir uns jetzt gerade zunutze machen und sagen, naja, die Lohnkosten, die hier in Europa höher sind und die sich vielleicht auf einen höheren Zellpreis ausschlagen, die sind natürlich dann wiederum attraktiv, auf der anderen Seite für Arbeitskräfte hier nach Europa zu kommen und für den europäischen Zellhersteller zu arbeiten. Ich glaube, über diese internationalen Teams, die da schon aufgebaut wurden, haben wir auch ganz gute Chancen, dieses Fachkräfteproblem in den Griff zu kriegen.
Kommen wir zur letzten Frage, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen, aber sie wird manchmal an uns rangetragen. Und bitte interpretieren Sie das nicht falsch. Wir selber brennen natürlich für die heimische Batterieproduktion. Aber Herr Dr. Neef, wir müssen Sie stellen die Frage, warum ist denn eigentlich die Batterie, die Zellindustrie so wichtig für uns? Wenn man sagt, das ist sozusagen geopolitisch super wichtig, dass wir uns unabhängig machen, dann könnte man doch sämtliche andere Industrien als sozusagen kritisch betrachten und auch versuchen, andere heimische Industrie anzusiedeln. Das macht man nicht, weil wir an den Markt glauben. Wir in den westlichen Kulturen sind halt irgendwie marktgetrieben. Und deswegen jetzt mal die Frage, warum müssen wir denn überhaupt autonom von China werden? Wenn wir an den Markt glauben, dann wird das ja irre, irre teuer. Wir haben jetzt gerade über Ausbildung gesprochen, wir haben über Gigafactories geredet. Was wir noch nicht gemacht haben, über den Preis. Klar, ein Kilowattstunde kostet mittlerweile irgendwo 70 oder 80 Dollar. Das sind Preise, da können wir vielleicht nie mithalten. Deswegen die Frage, warum müssen wir denn unbedingt in Sachen Batterie autonom werden?
Ich stimme Ihnen dazu. Das ist eine Diskussion, die man im Grunde in allen Wirtschaftsbereichen führen kann und die ja auch immer unterschiedlich aufflammt. Wenn es zum Beispiel über die Verfügbarkeit von Arzneimitteln geht, dann stellen wir fest, okay, viel wird in Europa gar nicht mehr hergestellt, sondern kommt aus dem Ausland. Oder wir haben das gemerkt bei den Masken. Also wer kann eigentlich FFP2-Masken herstellen in Deutschland, Europa? Also das flammt an unterschiedlichen Stellen auf und natürlich ist eben gerade die mit der Batterieindustrie verbundene Automobilindustrie eben eine als Schlüsselindustrie wahrgenommene Industrie in Europa. Das heißt, auf die wir hier sehr viel Wert und Gewicht legen, nicht zuletzt was eben die Arbeitsplätze angeht, die da dran hängen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dem Beispiel Solarindustrie, das Sie genannt hatten. Da hingen natürlich auch Arbeitsplätze dran. Aber jetzt auf Gesamteuropa gesehen nicht in dieser Masse, wie sie eben an der Automobil- und Zulieferindustrie dranhängen. Also ich glaube, das ist für die Politik wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Punkt, insbesondere die Batterie eben als Schlüsselindustrie auszurufen und zu sagen, hier dürfen wir nicht so abhängig bleiben, wie wir es im Moment sind. Können wir diese Abhängigkeit zu 100% reduzieren? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir werden nie in der Lage sein oder sollten wahrscheinlich auch nie in der Lage sein, hier alles zu produzieren, was wir auch verbrauchen, weil das wäre nicht ökonomisch. Also wir sind global, wir haben globalen Handel und die Herstellung sollte eben dort erfolgen, wo sie wirtschaftlich, vielleicht aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eben am sinnvollsten durchführbar ist. Was wir aber nicht verlieren sollten, ist eben die technologische Kompetenz. Und dazu gehört eben auch eine gewisse Produktionskompetenz. Und jetzt geht es eben darum, so ein Gleichgewicht daraus zu finden. Also einerseits politische Mechanismen zu finden, die eben eine gewisse Technologie- und Produktionskompetenz hier in Europa erstmal aufbauen. Und auf der anderen Seite sich aber auch nicht abzuschotten und zu sagen, wir müssen alles selber machen, wir müssen vielleicht alles teurer machen, Elektrofahrzeuge werden vielleicht dadurch teurer. Also auch das wäre der falsche Weg. Also irgendwo die gesunde Mitte muss da gefunden werden. Und ich habe das auch schon mal gesagt, dazu braucht es eben auch die entsprechenden politischen Mechanismen, wie zum Beispiel eben eine Förderung.
Herr Dr. Neef, herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal Ihre Gedanken in die Kommentare zu diesem Thema, zu der Batterieindustrie in Deutschland, in Europa. Was denken Sie dazu? Vielleicht haben Sie da eine andere Meinung als Herr Dr. Neef. Das würde uns sehr interessieren. Ja, bis zum nächsten Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.